Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Dieses Jahr ist ja hier bei der Frankfurter Buchmesse Norwegen Ehrengast und pünktlich zur Eröffnung des Schwerpunkts ist der Schriftsteller Erik Fosnes Hansen mit dem Literaturzug und mit Kronprinzessin Mette Marit nach Frankfurt gekommen. Viele werden sich noch an seinen internationalen Bestseller Choral am Ende der Reise erinnern. Jetzt hat Erik Fosnes Hansen seinen neuen Roman dabei, Ein Hummerleben, und jetzt ist er hier bei mir. Herzlich willkommen, Erik.
Dankeschön, guten Morgen.
Wir zwei haben uns schon mal in Norwegen kennengelernt, ja. Und daher weiß ich, dass sich in Norwegen eigentlich alle duzen, aber die Mitglieder der königlichen Familie nicht, oder wie war das im Zug?
Naja, also formell gesehen sieht man sie, aber nach 30 Sekunden duzt man sich auch.
Ja, so. Wir zwei können auch beim Du bleiben,
ja,
das wäre ja auch albern, wir haben uns ja schon
dann
mal
erklären gesehen. Wir das für norwegisches Territorium.
Wir führen jetzt ein norwegisches Gespräch auf Deutsch, denn du hast ja mal in Stuttgart studiert, ja. Aber nur 2 Jahre und sprichst quasi besser Deutsch als ich. Wie geht sowas?
Nein, das weiß ich nicht, das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich glaube, ich habe eine Begabung für Fremdsprachen. Ein gutes Sprachohr, sagt man wohl, und das ist etwas, wofür man sich nicht eigentlich zu viel rühmen soll. Das ist etwas, etwa wie mit blauen Augen geboren zu sein.
Ja. Also du sprichst auch noch viele andere Sprachen, ja. Wie deine Gattin Erika Fadland, die die wunderbare Eröffnungsrede gehalten hat. Und ihr habt auch beide, du im Vorfeld und Erika in der Rede, die Übersetzer gewürdigt, ja. Ohne die es keine Weltliteratur gäbe,
eben.
Hast du gesagt.
Nein, eben ohne die Übersetzer, das sind ja die wirklichen Alltagshelden der Literatur. Ohne die Übersetzer gäbe es sowas wie die Frankfurter Buchmesse nicht. Es gäbe nur Nationalliteraturen, keine Weltliteratur. Und deswegen sollten wir ja eben für die Übersetzer ein bisschen applaudieren, weil sie werden so leicht übersehen von den Kritikern, von den Kollegen, von den Verlagen auch. Und die machen ja wirklich große Taten. Zum Beispiel mein Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, mit dessen Wörtern ich jetzt nun auf einer langen, fast unendlichen Lesereise durch Deutschland fahre. Und jeden Abend mache ich darauf aufmerksam, dass das Publikum eben nicht meine Wörter hört, sondern seine Wörter. Das ist ja auch sein Werk.
Du bist ja gerade erst auf dieser Buchmesse mit dem Willy-Brandt-Preis ausgezeichnet worden. Das ist ein Preis, der für Engagement für die deutsch-norwegischen Beziehungen unter anderem verliehen wird. Was würdest du sagen, verbindet uns mit euch oder Norwegen mit Deutschland?
Oh, das ist so viel.
Können wir jetzt die ganze Sendung
durchmachen? Ja, da kommen wir nicht durch. Aber es sind ja zwei verwandte Sprachen. Und die kulturelle Verbindung zwischen Deutschland und Norwegen sind ja eigentlich ziemlich alt. Es war ja im 19. Jahrhundert so, dass Deutschland das wichtigste Rezeptorland für Schriftsteller wie Bjørnson und Ibsen und dann später Hamsun und Undset war, wie auch für skandinavische Kunst generell, also auch Edvard Munch und so weiter, Edvard Grieg. Dann kam es zu einem Bruch während des Dritten Reiches und die Verbindungen sind eigentlich eher langsam in Gang gekommen, wobei deutsche Literatur war eigentlich sehr beliebt bei uns in den 50er, 60er und 70er Jahren, während hier zu der Zeit kaum irgendwelche Bücher aus dem Norwegischen übersetzt wurden. Und dann ging es Mitte der 90er eigentlich damit los, ich war ja selbst dabei, mit Choral am Ende der Reise, als plötzlich dann norwegische Literatur interessant wurde für die Verleger hier und dadurch auch natürlich für das Publikum. Und es stellt sich ja heraus, dass wir viele gemeinsame Themen haben, sodass hier inzwischen sind ja viele norwegische Schriftsteller sehr populär geworden, aber nicht, weil sie Norweger sind, natürlich, weil sie gute Bücher schreiben und weil sie übersetzt werden. Weil wenn man aus einer kleinen Sprache kommt, dann ist man ja an diese Sprache irgendwie gefesselt. Das ist die Begrenzung. Jetzt bleibt zu hoffen, dass wir auch in der entgegengesetzten Richtung etwas mehr für die deutschsprachige Literatur in Norwegen machen kann. Denn inzwischen wird bei uns sehr wenig deutsche oder österreichische oder schweizerische Bücher in Übersetzung gelesen.
Aber Norwegen ist wahnsinnig beliebt als Reiseland bei Deutschen. Und es kommen auch deutsche Touristen in deinem neuen Roman vor.
Oh ja, der Angelverein.
Der Angelverein
Dortmund,
aus Dortmund.
Dortmund e.V.
Genau, ja? Denn man muss sagen, dieser tolle Roman spielt in einem mondänen Berghotel in den 80er Jahren. Und da läuft der Tourismus gerade noch so in diesem Berghotel. Aber es ist eigentlich ja eine Untergangsgeschichte,
nicht? Ist es wie die Geschichte damals von den Musikern auf der Titanic? Es ist ja die Geschichte, wie es bergab geht mit einem alten, in vierten Generation getriebenen Berghotel.
Mit wunderbaren Figuren übrigens, muss man sagen.
Danke.
Toller Hoteldirektor, die Frau kommt aus Wien und ist eigentlich nicht so ganz glücklich da in den norwegischen
Bergen. Total unglücklich.
Und die Hauptfigur ist der Enkel, der Erzähler dieser beiden,
ja,
der auch eine schwierige Geschichte im Hintergrund mit sich rumschlägt.
Ja, seine Mutter ist irgendwie verschwunden, sein Vater ist gestorben, aber er wächst eigentlich da oben auf und ist zufrieden mit seinen Großeltern und mit dieser seiner zukünftigen Rolle als Hotelier. Nun, es gab dann zu der Zeit, kann ich mich haargenau erinnern, eine Veränderung in diesen Hotels, weil die Norweger haben dann mehr und mehr angefangen, im Süden zu ferieren, also Urlaub zu machen. Und plötzlich standen diese alte, ehrwürdige Institutionen da und wackelten vor dem Abgrund. Und das Buch ist eigentlich mein Versuch zu schildern, wie eine Finanzkrise ist. Also eine Finanzkrise oder das war eigentlich der Ausgangspunkt. Als meine Frau und ich in Spanien vor 8 Jahren gesehen haben, wie Leute auf der Straße standen und aus ihren früheren Wohnungen rausgeschmissen worden waren, dann hab ich gedacht, was wir hier sehen, ist eine Lebensform, die ausstirbt. Menschen, die nichts Falsches getan haben, sondern das, was ihnen vorgespiegelt worden war, wenn du so und so machst, dann hast du eine gewisse Sicherheit im Leben. Plötzlich standen sie vor dem Aus. Und ich wollte das irgendwie auf eine erzählbare Ebene herunterbringen. Und dann schien mir doch dieses Berghotel in den 80ern als eine gute Kulisse dafür zu sein.
Und du kennst solche Hotels von innen, weil dein Vater dich daher mit hingenommen hat.
Ja, mein Vater war Reisebüromanager und ein gewissenhafter Reisebüromanager. Und er wollte immer besichtigen die Hotels, zu denen er dann zum Beispiel Anglervereine aus Deutschland schicken sollte. Und ich bin mit ihm vom Hotel zu Hotel in Südnorwegen, das war noch in den 70ern, gefahren. Und ich habe sie damals kennengelernt. Und ich kann mich immer noch an dieses Gefühl von nicht leeren, aber zu leeren, enormen Hotels mit Hunderten von Zimmern. Die standen da und waren zu leer. Und an den Geruch von Angst bei diesen Familien, die ja ein bisschen anders waren als die Familien vom Dorf. Sie gehörten zur Oberschicht. Sie sprachen nicht Mundart, sie sprachen Reichsnorwegisch, sie waren ein bisschen schicker angezogen und sie fürchteten sich. Sie hatten riesengroße Angst für diese soziale Deklassierung, für diese Erniedrigung. Und von einer solchen merkwürdigen, etwas snobbischen Familie, von einer aussterbenden Lebensform, handelt also das Buch.
Aber es weht nicht nur der Geruch der Angst durch, sondern auch der Geruch aus der Küche des Hotels. Und da habe ich mich daran erinnert, dass du ja auch ein in Norwegen bekannter Gastrokritiker bist. Ist da dein Wissen aus diesen, weil man kriegt ja richtig Appetit, während man dieses Buch liest, was der Koch da alles auftischt. Ist das damit eingeflossen?
Sicherlich, ja. Also nicht bewusst, aber wenn man von einem Hotel schreibt, gehört natürlich das Essen dazu. Ich muss ja betonen, es klingt ja nach einer Tragödie, ist es aber nicht nur.
Nein, es ist auch oft sehr lustig, dieses Buch.
Ja, ich habe von mindestens 2 Menschen gehört, die während der Lektüre gelacht haben. Und ich habe versucht, das Buch so zu schreiben, ein bisschen offen, ja, dass jede Szene kann der Leser selbst als Komödie oder Tragödie interpretieren. Er kann lachen oder entsetzt werden. Genau wie, der Erzähler ist ja nur 14 Jahre alt und er ist ein bisschen altklug, ein bisschen zu altklug, aber nicht besonders gescheit, ne? Also ein bisschen unreif, wie 14-Jährige nun das mal sind. Und ich habe dann versucht, ein Buch oder eine Geschichte zu gestalten, eine Erzählerstimme zu gestalten, die eigentlich nicht allwissend ist, sondern allunwissend. So dass der Leser soll immer 2 Schritte im Voraus sein, also und mehr verstehen als der Erzähler selbst. Und das hat Spaß gemacht.
Und das ist auch eine Geschichte über Außenseiter, fand ich. Also ja. Der Seth ist ja auch nicht so ganz wie alle anderen.
Überhaupt
auch
nicht.
Weil er außerhalb des Dorfes in diesem Hotel wohnt, aber er hat auch eine andere Hautfarbe.
Hat er?
Und das machst du, finde ich, sehr elegant, dass du dieses doch sehr große Thema da so eigentlich sehr subtil da noch mit einfließen lässt.
Ja, es ist so, kriegen Sie einen kurzen Einblick in die Werkstatt eines Dichters. Also ich habe versucht, daraus eine Parzival-Geschichte zu machen. Aber skurril. Er stellt sich vor, er sei ein Held. Er könne diese Situation irgendwie retten. Er ist aber ein Kind, kann er nicht. Aber er hat diese Vorstellungen von sich als Retter und von der Rettungstat. Ne? Und daher spielen auch solche Motive wie eben die Parzival-Geschichte. Parzival wächst ja außerhalb von allem aus, draußen in der Einöde. Es ist eine Siegfried-Geschichte, aber das spielt sich auch in den Namen wieder. Bei Fovnesheim zum Beispiel heißt das Hotel. Aber es ist keine Heldengeschichte, die eigentlich so endet, wie Heldengeschichten normalerweise.
Aber das wollen wir jetzt nicht verraten.
Nein.
Lieber lesen das.
Bitte,
Buch.
Ja.
Erik Fosnes-Hansen, vielen Dank für das Gespräch. Alles
Dank.
Gute.
Ich habe zu danken.
Danke. Und der Roman Ein Hummerleben ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.